Leute, es tut mir wirklich leid, dass wir so lange seit der letzten Episode von Lost in Translation warten mussten. Ich habe noch einige Sachen aus den vorigen Monaten dazu aufzuholen, deswegen fangen wir jetzt am besten mal an. Ein Titel, den ich mir rausgesucht hatte, den ich mir schon längere Zeit ansehen wollte, ist Neketsu Oyako. Entschuldigt. Weil das ist nämlich tatsächlich ein Launch-Titel für die PlayStation gewesen. In Japan ist am 3. Dezember 1994 rausgekommen und hatte es nie zu uns in den Westen geschafft. Also das ist ein Spiel, was zwar später auch noch eine Sega Saturn-Portierung bekommen hat, aber auch die ist in Japan geblieben. Finde ich so ein bisschen seltsam, weil ich habe das Ganze jetzt in der Fan-Translation gespielt, aber es gibt nicht wirklich viel, was da lokalisiert werden musste. Also eigentlich ist es nur die Ending-Cutscene. Mehr muss eigentlich bis vielleicht auf hier und da irgendwie ein Textelement oder so. Ich glaube nicht mal, das musste großartig gemacht werden, weil eigentlich ist es wirklich nur so eine Endsequenz, in der dann unten noch so ein Text übersetzt werden musste. Und ansonsten ist es eben auch ein klassisches Side-Scrolling-Beat'em-up. Sollte man in Anfang der 90er auf jeden Fall verstanden haben, war ja auch im Westen super populär. Ich weiß nicht, ob man sich dann gedacht hat, dass eben das Setting so ein bisschen zu weird ist, weil es ist sehr übertrieben und macht eben auch teilweise ein paar weirde Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in so eine Art Cute'em-up, ne, das ist ja an sich, es gibt ja Shoot'em-ups, die dann eben Cute'em-ups genannt werden, Sachen wie beispielsweise Parodius oder so, ne, wo auch dann sehr cutesy oder weirde Elemente drin sind. Hier sind jetzt keine so cutesy Elemente drin, aber definitiv weirde Sachen, weil zum Beispiel alleine die Transition vom ersten zum zweiten Level besteht daraus, man ist auf einmal, ne, das fängt ganz normal an in so einer Stadt, gehst du eben durch, verklopfst die ganzen Leute und dann kommst du nachher zu so einer Transition auf eine Brücke. Es ist dann bei Nacht, ne, könnte halt irgendwie so, du hast eine Stadt im Hintergrund, bist auf irgendeiner Brücke, die übers Wasser führt und dann kämpft man, wie das immer so passiert, gegen irgendeine riesige Soldatin und im Hintergrund wird man von einem Helikopter beschossen. Ganz normaler Samstag, kennen wir alle, kein Problem. Aber wenn man dann eben diesen Boss besiegt, dann geht man nicht einfach zur nächsten Stage weiter, sondern auf einmal bricht diese Brücke auf, der ganze Asphalt zerbröselt und ein Wal kommt von unten und frisst einen. Und dann beginnt eben die zweite Stage in dem Wal und man kämpft auch gegen Oktopusse, die Boxhandschuhe anhaben. Oder gegen irgendwelche Wasserkreaturen, so riesige Wasserblobs, die dann auch in einzelne Pfützen zerspratzen, die eben auf ihrer Brust ein großes gelbes H2O stehen haben. Also so in die absurde Richtung geht es eben schon und das nutzt eben auch das Setting, um irgendwelche weirden, überraschenden Segmente drin zu haben. So, es gibt auch nachher, ist man bei einem Freizeitpark und dann hat man quasi wie so in Nier Automata später, das dann wahrscheinlich auch aus diesem Spiel kopiert wurde, hat man eine Sequenz, wo man auf einem eben auf so einer Achterbahn, so einem Wagen draufsteht, irgendwo langfährt und es kommen halt immer weiter Gegner drauf gesegelt, die man dann umbotzen muss und ganz am Ende fährt man einfach in eine Höhle rein, gegen einen Stein, der ganze Wagen explodiert, der eigene Charakter wird in den nächsten Abschnitt katapultiert wirklich und landet dann in einer Lava-Höhle, durch die man dann durchgeht und dann auch hat man da dann weitere so Minecart-Tracks, auf denen dann diese ganzen Wagen hin und her fahren, man muss dann den Gegnern ausweichen. Es gibt Sequenzen, wo man dann über Lavaschluchten gehen muss und nur auf der einen oder der anderen Seite ist überhaupt der Durchgang auf diesen Tracks möglich, weil sie sind entweder komplett zerstört oder es kommen so Lavaströme von unten nach oben und dann nur auf dem einen kommen dann ab und zu Lavaströme, dass man da schnell durchdashen oder irgendwie durchsprinten muss, aber währenddessen kommen immer noch irgendwelche Hulks auf ihren Minecart-Wagen da durchgefahren, den man ausweichen muss. Und generell so das letzte Gebiet ist eine riesige fliegende Festung, aber anstatt einfach nur so ein Kampfschiff zu sein, ist es eine Festung, die auch obendrauf eine Art Stadt ist oder beziehungsweise so ein Parkgelände hat und dann zu einem Gebäude führt, also dieses Firmen-HQ, was man ja schon auch öfter in dem Genre hat, dass man am Ende, oh, der große Bösewicht, man muss ihm in seinem, ne, Final Fight hat das ja zum Beispiel auch, dass man dann in dieses Gebäude irgendwie reingehen muss, um dann den Big Bad zu bekämpfen. Nur hier ist das Ganze auf einer fliegenden Festung, wo man erstmal in dem Parkgelände anfängt und dann kommt man in dieses HQ rein und dieses HQ ist dann so Kung Fu Master mäßig aufgebaut, dass man die einzelnen Ebenen hochgehen muss und auf jeder einzelnen Ebene erwartet einen am Ende einen voriger Boss und auch die ganzen Ebenen sehen total unterschiedlich aus und man kann irgendwie nie erwarten. Zwischendurch fährt man dann mit dem Aufzug nach oben. Leider kämpft man nicht in einem Aufzug. Das finde ich ist so gerade an dem Genre gemessen so eine vertane Chance. Ist ja so das klassische Element, ne? So ein riesiges Klischee in eben diesen Spielen in einem Aufzug zu fahren und dann gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Aber ja, es ist halt ein super wildes, weirdes Setting. Ich weiß nicht, ob es auch so direkt parodistisch von einem Spiel explizit wie Final Fight sein soll, weil auch man hat eben drei spielbare Figuren und der eine ist eben so ein Haggard-Verschnitt, so der Vater. Also an sich ist es auch, Neketsu Oyaku ist so übersetzt als so, ich glaube, Hot-Blooded Family ist somit das Beste, was Leute irgendwie gefunden haben. Und die spielbaren Charaktere sind eben der Vater, die Tochter und der Sekretär von der Frau, die eine entführte Wissenschaftlerin ist. Also auch da sehr cooles Rollenverhältnis. Und die ganzen Charaktere, so wirklich der Vater ist eben der klassische, so ist glaube ich sogar irgendwie Pro-Wrestler, Ex-Wrestler oder sonst was, hat dann dementsprechend auch seine Wrestling-Moves. Die Tochter hat so einen riesigen Cartoon-Hammer, der sich dann irgendwie auch in eine Hand verwandeln kann. Mit dem kann man dann Leute links und rechts schlagen, in die Luft springen und auch so einen mehrfachen Salto in der Luft machen. Und diese, ich glaube, Tora heißt der Sekretär, der hat dann so eine Art Laserschwert, das sich aber auch in eine, oder quasi es soll glaube ich eher so ein Laserschlagstock sein, der dann aber auch in eine Peitsche sich verwandeln kann, mit dem man die Leute dann eben angreift und der kann, der ist sogar der einzige Charakter, der rennen kann, die anderen beiden können nur kurze Dashs machen und da kann man auch in die unterschiedlichen Manöver reingehen und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche, dieses Spiel hätte eine Anleitung mitgegeben, weil das hat natürlich, wie sich es ja eigentlich gehört, für so ein Beat'em-up, du hast jetzt kein Tutorial oder so. Und das brauche ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht. Ich meine, klar, manchmal hattest du bei Arcade-Spielen immer noch so diesen Demo-Modus, dass sie dann irgendwie, ne, so, gerade so SNK-Titel hatten das öfter. Dass du dann, bevor du das Spiel anfängst, dann siehst du kurz, ah, hier sind die Buttons und das passiert, wenn du auf die einzelnen Buttons draufdrückst. Aber du kannst es auch dann direkt überspringen. Ist eine coole Art und Weise gewesen, da so ein Tutorial einzubauen. Neketsu Oyaku ist jetzt kein Arcade-Spiel, das ist eben wirklich für die PlayStation 1 entwickelt worden. Es ist tatsächlich für die PlayStation 1 entwickelt worden als Starttitel, um zu zeigen, dass solche Arcade-Spiele in dieser Arcade-Qualität möglich sind. Es hat sogar direkt zum Start so eine coole Spielerei, dass wenn man die Charaktere auswählt, erscheint über denen wie so ein Hologramm nochmal das Charakterporträt und wenn man dann von dem einen zum anderen Charakter wechselt, dann morpht sich das und wird das so reingezogen und es ist eben transparent. Das ist ja auch eine Sache, die PlayStation 1 eben als einzige Konsole damals so hervorragend machen konnte, dass du eben mit diesen ganzen transparenten Elementen arbeiten konntest. Das ist eine Sache, die ja zum Beispiel dann auch in der Sega Saturn-Version fehlt. Da hat man dann versucht, auf eine Art und Weise zu tricksen, die auch zum Beispiel einen Sonic damals gemacht hat, ne, um dann irgendwie den Wasserfall transparent aussehen zu lassen. Aber bei der PlayStation war das eben tatsächlich technisch möglich. Und dieses Spiel wurde eben gemacht als so eine Art Tech-Demo in dem für dieses Genre, um auch dann den Leuten zu zeigen, hey, ihr könnt eure Arcade-Spiele hier drauf gut portieren oder ihr könnt eben Spiele dieser Art, ja, es ist für die Polygone 3D, Spiele eigentlich ausgelegt, aber auch diese ganzen 2D-Beat'em-Ups funktionieren hervorragend. Es ist 1994, das ist die Hochzeit des Beat'em-Up-Genres. Also keine Spiele in dem Genre sind so, also nirgends sind so viele Spiele in dem Genre rausgekommen wie eben Anfang, Mitte der 90er. Also von daher kann ich das definitiv verstehen. Und weswegen ich mir halt so ein Tutorial gewünscht hätte, ist, dass es hier tatsächlich Fighting-Game-Inputs gibt. Und das habe ich die meiste Zeit nicht gewusst, weil ich hatte immer so dieses Gefühl, oh, teilweise kommen Attacken raus, die sind irgendwie wesentlich stärker, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. So, es ist, ich habe einen Angriffsknopf und dann habe ich eigentlich nur, ich kann eben dashen, also entweder indem man, wie das gewohnt ist, ne, den zweimal in dieselbe Richtung schnell drücken, man kann aber auch R1 gedrückt halten, um direkt zu sprinten, was ich dann wesentlich angenehmer finde. Dann gibt es noch einen Sprung, man kann auch in den Doppelsprung reingehen und dann eben noch eine Taste für die Special, die auch Lebensenergie abzieht, wenn sie mit einem Gegner connectet. Ne, kennt man ja auch aus Sachen wie Streets of Rage beispielsweise. Das ist ein ganz normales Feature in diesem Genre. Und dann habe ich eben mit den ganzen Attacken und auch den Tastenkombinationen irgendwie Sachen ausprobiert und auch so geguckt, okay, wenn du in der Luft bist und sprintest, dann hast du andere Attacken und kannst eben in so Sachen reingehen. Aber manchmal hat die Figur eine viel stärkere Attacke abgelassen. Und ich habe irgendwie nie rausgekriegt, wie das Ganze funktioniert, bis ich dann nachgelesen habe, oh, es gibt auch Fighting-Game-Inputs. Und dann habe ich das versucht, mal ein bisschen damit zu experimentieren und habe dann so, okay, so kann ich die Sachen also gezielt ablassen, was dann ein bisschen blöd ist, weil die Sachen wirklich so viel stärker sind, dass sie, ich will nicht sagen, also sie brechen das Spiel nicht, aber sie werden halt zu wesentlich dominanteren Strategien, was am Anfang relativ egal ist, weil die Gegner eben auch für das Genre üblich sehr wenig Lebensenergie haben. Also dass man da meistens nur so eine kurze Combo oder so ein paar Attacken reinlassen muss, um eben, oder einen Gegenstand reinwerfen. Es gibt auch so Granaten, die du auf die Gegner werfen kannst, Messer werfen, natürlich, ganz, ganz normal. Auch so eine Bumerang-Waffe, so ein kreisrundes Schwert, Sichelding mit einem Griff, was auch wieder zurückkommen kann, was man auch fangen kann, um dann eben Gegner mehrfach damit eben zu besiegen. Es gibt Waffen, die du finden kannst, Schusswaffen, eine Sniper, Maschinengewehr, einen Raketenwerfer, den übrigens nur der Vater aufheben kann. Das ist ganz lustig, dass nur der Vater kann diese schweren Gegenstände aufheben und nur er kann Bier trinken. Weil es gibt mehrere Items, natürlich, um eben die Lebensenergie wieder aufzufrischen. Und das ist Essen. Das sind Essen und Getränke. Das ist eben auch so Milch, was rumliegt oder irgendwie so ein Schokoladenmilch, irgend so ein Getränk, glaube ich, das Essen. Aber es gibt auch Bier. Und das Bier kann aber nur der Vater trinken. Und wenn man versucht, als eine der Kinderversionen das zu machen, dann erscheint eben auch so ein Text Adult Only, was ich halt sehr lustig finde. Und man kann dann nichts mit diesem Gegenstand machen. Der liegt einfach nur rum. Den kann man nicht mal für Punkte oder so irgendwas damit aufheben. Aber ja, man kann die Gegner dann mit diesen Gegenständen töten. Das geht dann auch recht schnell. Gegen Ende kommen aber leider sehr viele Feinde hinzu, auch auf einmal, auch welche, die an sich nur ganz normale, so diese Foot Soldiers sind, die dann aber so viel Lebensenergie haben, dass sie leider wesentlich länger brauchen, um bearbeitet zu werden. Und dann ergibt es gar keinen Sinn mehr, auf normale Angriffe zu gehen und versuchen, irgendwas zu kombinieren oder was Cooles zu machen, sondern dann sollte man eigentlich dazu übergehen, nur noch diese stärksten Angriffe zu machen, um mit den Gegnern schnell irgendwie, ne, die aus dem Bildschirm zu befreien, weil es ansonsten zu viel wird, weil eben auch das Pacing gegen Ende in dem Spiel zu stark irgendwie reduziert wird. Für meine Verhältnisse ist auch so, das generelle Trefferfeedback könnte deutlich besser sein. Es ist teilweise in den Angriffen auch etwas zu träge. Eine Sache, die mich halt ein bisschen gestört hatte, vor allem war das Aufheben von Gegenständen. Weil normal hast du kein Problem, einen Gegenstand aufzuheben. Du musst dich einfach nur in die Nähe stellen, Angriffstaste drücken und dann hebst du etwas auf. Wenn du aber eine Waffe in der Hand hast, dann musst du unfassbar genau auf diesem Gegenstand stehen, um ihn aufzunehmen, weil ansonsten benutzt du die Waffe. Und ich kann das ja verstehen, dass man das irgendwie so haben möchte. Ah, okay, du willst jetzt die Waffe benutzen auf den Gegner und dann hebst du aber stattdessen einen Gegenstand auf. Das ist ein bisschen blöd. Nur, wenn kein Gegner da ist und ich möchte schnell den Gegenstand aufheben, ich habe aber schon eine Waffe in der Hand und dann stehe ich nicht genau drauf und ich schieße irgendwie, was ja die Munition darin verbraucht, oder ich werfe den Gegenstand wie das Messer oder die Granate einfach weg und dann sind sie benutzt. Das ist wesentlich frustrierender. Und ja, ich verstehe das aus dieser Arcade-Perspektive, wo man ja auch dann meistens nur irgendwie drei Buttons oder so hatte oftmals. Aber das ist ein PlayStation-Controller. Also Dreieck macht einfach gar nicht. Dreieck macht absoluten Scheißdreck. Warum kann ich dann nicht einfach zusätzlich, so, es kann ja, Viereck kann ja doppelt belegt sein, immerhin noch als Aufnehmen und Wegwerfen. Aber dann gib mir doch zusätzlich noch Dreieck nur zum Aufheben. Dass ich dann, wenn ich da drüber gehe, dass ich dann sicher gehen kann, die Taste zu drücken und dann hebe ich etwas auf und dann werfe ich keinen Gegenstand weg. Und teilweise bei Waffen aufzunehmen ist es dann aber andersrum, dass man auch weit wegstehen kann, um die Waffen aufzunehmen, selbst wenn du eine hast. Und teilweise sind dann drei Granaten auf einem Haufen und dann nimmst du eine Granate, willst die wegwerfen, aber dein Charakter nimmt einfach immer wieder die andere Granate auf und wechselt das die ganze Zeit und dann wirst du getroffen. Und das ist so eine, das hätte auf jeden Fall deutlich besser sein können. Es gibt auch so ein paar Angriffe, die ich dann ein bisschen weird fand vom Connecten her. Zum Beispiel der Tora, dieser Assistent, dessen Sprungangriff, wenn er kann damit nicht in eine Combo weitergehen. Also du kannst halt nicht mit dem Sprung reingehen, einen Gegner treffen und dann in andere Angriffe übergehen. Er springt automatisch wieder in eine andere Richtung weiter. Und wenn du Gegner nur von einer Seite hast, was die meiste Zeit der Fall ist, ist das ein bisschen langweilig. Die einzige coole Sache, die man damit teilweise machen kann, ich habe das nie so zu 100% so konsequent hingekriegt, aber wenn, dann war es hervorragend, wenn du einen Gegner zu Boden wirfst, schnell zu ihm reinspringst und dann im letzten Moment die Combo anfängst, weil dann trittst du den Gegner und der Gegner geht auch so ein bisschen mit hoch und wenn du dann einfach diesen Sprungangriff spammst, dann kickst du den Gegner, dann fängst du an, den Gegner zu juggeln, so fast aus Versehen. Also das ist dann wirklich so, du kickst ihn nach rechts, der Charakter springt nach links, aber der Gegner-Sprite, der am Boden liegt, wird ein bisschen hochgezogen und dann kannst du ihn wieder kicken und es geht die ganze Zeit in so ein Drrrr und ziehst ihn mit nach oben. Das hat sich nicht ganz beabsichtigt angefühlt, auf jeden Fall die paar Male, wo es funktioniert hat, aber es war mega geil. Es war ein mega geiles Gefühl, das irgendwie so hinzubekommen. Aber ich habe mit allen drei Charakteren das Ganze dann eben gespielt. Und am besten fand ich aber wirklich, dass das Mädchen, obwohl es natürlich am wenigsten Schaden gemacht hat, ne, die ganzen Figuren haben unterschiedliche Werte, sie hat am wenigsten Schaden gemacht, aber ich fand, sie hatte das größte Combo-Potenzial und eben auch hatte mehr Möglichkeiten, aus der Luft Angriffe zu machen. Hatte auch so einen Pogo-Angriff, dass man dann dass sich dieser Hammer in diesem Finger verwandelt und dann Scrooge McDuck Ducktail-Style auf den Gegnern so rumpogot. Man kann dann eben, wenn man nach oben drückt und den Angriff macht, dann macht man eine längere Version, dass man eben 2-3 Mal in den Feind reinkomboen kann. Also da gab es für mich irgendwie mehr Möglichkeiten, mit den Gegnern zu interagieren und der Playthrough hat mir auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. Das größte Problem am Spiel, finde ich, sind aber wirklich die Bosse, weil während das im normalen Spiel eben hervorragend funktioniert und wenn du dann eben auch die Kombos ansetzt, dann kannst du sie eben auch durchführen, aber die Bosse brechen, wenn sie wollen, aus jeder Attacke raus. Du machst einfach nur den ersten Jab, der connected und du kannst nicht mal in den zweiten reingehen. Der Boss bricht instant raus und haut dir auf die Fresse und zieht dir einfach mal ein Drittel bis die halbe Lebensleiste mit einem Angriff ab. Und gefühlt kannst du das nur, also du musst halt wirklich die absurdesten Taktiken finden, um diese Bosse zu cheesen. Und selbst jetzt irgendwelche 1cc-Runs, die ich mir mal online angesehen habe, auch die sahen nie kontrolliert aus. Auch da sah es immer aus wie, oh scheiße, ich habe jetzt gerade einfach nur Glück gehabt ich habe die beste Taktik gefunden, mit der ich am meisten Glück habe, aber zwischendurch werde ich auch getroffen und dann setze ich einfach notfalls noch einen Special ein, nur um dem Gegner zumindest noch etwas Schaden zu machen. Oder gerade wenn du so ein Fitzel Lebensenergie hast, dann kannst du noch den Special einsetzen, weil durch einen Special kannst du nicht sterben. Das heißt so, okay, wenn der nächste Schlag mich eh töten würde von dem Boss, dann kann ich auch einen Special machen, kann ihm zumindest gesicherten Schaden verursachen, außer die 1-2 Male, wo auch das nicht funktioniert, weil eigentlich bist du, während du einen Special machst, unverwundbar, aber 2-mal hat mich ein Boss währenddessen trotzdem getroffen. Okay, auch ein bisschen scheiße. Aber das ist dazu übergegangen, dass ich in den meisten Stages fast nie ein Leben verloren habe und dann immer bei den Bossen und gerade auch der Boss aus der zweiten Stage. Der beste war tatsächlich der vierte Boss, weil der immer nur so, ne, das ist einer, der dann die ganze Zeit sich immer wegteleportiert, hinteleportiert, dich angreift, aber eben basierend auf der letzten Location. Das heißt, solange du dich dann halt immer von oben nach unten bewegst, geht er meistens an dir vorbei und dann kannst du reingehen und ihn angreifen und er schlägt nicht zurück. So, wenn er deine Combo unterbricht, dann teleportiert er sich einfach weg und versucht dann nochmal den nächsten Angriff zu machen. Und das war dadurch der einzige Boss, bei dem ich das Gefühl hatte, gegen den kann ich eben richtig, ne, wenn ich einfach gut spiele und mich gut positioniere und ihm seinen Angriffen ausweiche und dann eben konter, dann funktioniert es auch. Und bei keinem anderen Gegner hat das irgendwie funktioniert. So den letzten Boss habe ich einfach nur meine Special-Attacke die ganze Zeit gespammt, weil egal mit was ich in den reingegangen bin, der hat alles danach sofort gekontert. So, und dann einfach nur reinzugehen mit einem Jab und wieder zurückgehen und versuchen auszuweichen, während der auch irgendwelche Long-Range-Attacken hat oder so, es ist einfach ass. Also das habe ich, das habe ich bei bestem Willen nicht verstanden, warum die Bosse in dem Fall so scheiß designt waren. Weil ansonsten die Stages visuell hervorragend, sehr abwechslungsreich. Du kannst eben viel mit denen, ne, die Charaktere spielen sich wirklich unterschiedlich durch die ganzen Attacken, die sie haben. Und eben auch ein paar Ideen im Level-Design. So gerade die dritte Stage war das, glaube ich, mit der Achterbahn, und wo du dann in dieser Lava-Höhle drin bist. Das war die deutlich beste. Auch ganz am Ende gibt's nochmal so eine Ebene, wo die ganze Zeit so Spikes, ne, so gespikte Kugeln, so Morgensterne von links nach rechts schwingen. So ein bisschen wie die Abrisskugeln bei Streets of Rage 4 in einer der späteren Stages. Nur, dass dann hier auch der ganze Bildschirm damit voll ist und man kann dann eben das für sich auch ausnutzen, um die Gegner zu töten, und man springt währenddessen die ganze Zeit drüber. Das sah auch durch diesen 3D-Effekt ziemlich cool aus. Also ja, auf jeden Fall. Also zum einfach mal durchspielen würde ich sagen, eine definitive Empfehlung. Jetzt kein Highlight des Genres. Ich weiß, wenn jetzt Leute denken, Björn, warum hast du das jetzt gerade? Ich hatte das einfach schon vorher auf der Liste. Ich gehe ja gerade so das ganze Genre ein bisschen durch, beginnt jetzt mit Kung Fu Master, falls ihr die Review noch nicht gesehen haben solltet. Aber ich hatte das jetzt eben bei Lost in Translation, war dann für mich irgendwie davon getrennt. Ich wollte jetzt nicht unbedingt warten, bis ich an diesem Zeitpunkt bin, weil ich das eben schon so lange auf der Liste hatte und hatte das eben auch schon ein, zwei Mal mit einem Charakter durchgespielt, aber jetzt eben endlich die Zeit gab, das nochmal hintereinander mit allen drei zu machen, um eben dieses Video hier aufzunehmen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und das wäre jetzt endlich mal wieder eine weitere Lost in Translation Folge. Ich verspreche, dass die nächste auch jetzt wieder nicht lange auf sich warten lässt. Ich hatte da schon eine Liste gemacht mit den ganzen Spielen, die ich in den kommenden Monaten dann endlich mal hier zeigen möchte. Auch sehr viele davon, die Fan-Translations haben, sodass es eben auch Spiele sind, die ihr selber ganz gut spielen könnt oder eben dann auch auf Systemen, bei denen es relativ einfach ist, an diese Spiele eben dran zu kommen und die zu spielen. PlayStation 1, ich habe das jetzt Ganze auf meinem Mister, auf dem FPGA-Core, dem PlayStation-Core natürlich gespielt, aber PlayStation-Titel, gerade jetzt sowas wie auch Neketsu Oyaku, kann man sehr einfach emulieren, falls ihr das eben wollt. Also da gibt es definitiv gute Möglichkeiten, das ganze Ding nachzuholen, weil sowohl die PlayStation als auch die Saturn-Fassung, und die Saturn-Fassung habe ich jetzt nicht extra gespielt, weil das schon eben so klang, dass die ein bisschen reduziert, es ist eben ein Spiel, was für den PlayStation-Launch gemacht wurde, für die Hardware, für die Konsole, kann ich dementsprechend verstehen. Obwohl es ein Launch-Titel ist, relativ preiswert, wahrscheinlich auch wegen des Genres, und wahrscheinlich war auch die Auflage nicht so hoch. Von dem, was ich gehört habe, gab es auch nie wieder Reprints davon. Ein bisschen schade auf jeden Fall, dass es dadurch so etwas verloren geht, gerade als ein Launch-Titel der PlayStation, aber deswegen fand ich es halt auch relevant, das hier zu besprechen. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann hoffentlich bald in der nächsten Ausgabe von Lost in Translation. Bis dann!